Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Defner und Chapitz wird Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Episode 117, lieber Defner. Und wir leben in absurden Zeiten. Und eine Zahl zeigt das ganz besonders. 8 Milliarden Dollar. Und 8 Milliarden Dollar ist Elon Musk, der Tesla-Chef, allein am Montag reicher geworden. Und er hat ja mal gesagt, dass Reichtum ihn belastet. Und der arme Kerl muss jetzt 84,4 Milliarden Dollar schultern sozusagen, weil er nämlich so reich ist und er ist damit der viertreichste Erdenbürger. Und wenn er vielleicht irgendwann auf den Mars fährt, ist er vielleicht der reichste Marsianer.
Das bestimmt. Ja, aber das Schöne ist ja, dass nicht nur Elon Musk reicher geworden ist, sondern all seine Aktionäre auch und darunter viele, viele Podcast-Hörer, die von der ersten Stunde an mit dabei sind. Und ich habe ja immer für diese Aktie gepredigt, auch als sie bei 180 Dollar im Tief stand. Also konnten Aktionäre, und ich weiß ja, Georges vom Wetter ist ja auf diesem Niveau, hat er nochmal verbilligt damals. Und konnten also ihre Tesla-Aktie verzehnfachen, denn heute, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, ist im vorbörslichen Handel die Tesla-Aktie bereits bei 1.900 Dollar. Woran liegt's? Den letzten Schub in den letzten Tagen hat die Ankündigung eines Aktiensplits gegeben. 5:1 wird die Aktie gesplittet und das hat jetzt wieder die Fantasie erweckt von Anlegern, dass jetzt hier ganz viele neue Anleger dazukommen. Natürlich macht man das, um die Aktie handelbarer zu machen, weil 1.900 Dollar für eine Aktie sind ja für den einen oder anderen Anleger ein großer Brocken, den man sich nicht leisten kann. Und nicht alle haben Neo-Broker, wo man gestückelt Aktien
so
kaufen kann.
So Fractional Shares.
Und deswegen ist es natürlich schon ein Vorteil für eine Aktie. Hat ja auch bei Apple funktioniert, der Apple-Aktie einen Schub gegeben. Und bei Tesla ist jetzt der Schub nochmal größer.
Ab wann bist du Millionär, Defner? Wann bist du Millionär? Hast du mal durchgeredet, wie weit die Aktie steigen muss? Vielleicht muss ich mir dann schon einen neuen Podcast-Partner hier suchen, wenn du irgendwie dann mit deiner Tesla-Aktie, also, keine Ahnung, die Millionen hast.
Ist man heutzutage ja nicht mehr wirklich reich. Das muss man jetzt nochmal dazu sagen.
Wie viel bist du?
Da kannst du dir eine Wohnung in Berlin kaufen und dann musst du aber auch noch die Nebenkosten bezahlen.
Also, okay.
Also das
aber
ist...
Es soll über Reichtum auch heute gehen hier im Podcast. Wir haben ein paar kluge Ideen, wie man reich werden kann. Aber wir haben auch noch... was anderes spannend, nämlich ein möglicher DAX-Aufsteiger, den werden wir diskutieren.
Ja. In der Tat. Aber eins noch zu Tesla. Battery Day ist auch eine Fantasie, die den Kurs treibt am 22. September. Am 22. wird man eine neue Batterie vorstellen und einiges Neues zur Batteriestrategie sagen. Das könnte natürlich auch ein bisschen Fantasie weiterhin reinbringen.
Ja, ich finde ja immer, Aktien werden immer von zwei Sachen getrieben. Von Numbers, also von Zahlen und von Narrativ. Und ich finde, bei Tesla wird gerade das Narrativ extrem, würde ich mal sagen, aufgeblasen.
Ja, aber ich finde, das ist das Wesen der Börse ist, dass die Zukunft gehandelt
wird.
Das
stimmt, aber wenn dieses Verhältnis zwischen Numbers und Narrativ dann 10 zu 90 ist,
dann ist halt die Frage, wächst eine Aktie und wächst ein Unternehmen
in das Narrativ rein,
in diesen Börsenbereich hinein. Und das ist bei Tesla natürlich eine Herausforderung, muss man sagen. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich würde sie jetzt auf diesem Niveau nicht unbedingt mehr kaufen und lieber Rücksetzer abwarten. Vielleicht waren das jetzt natürlich wieder die Rücksetzer, die sozusagen die
Ende
letzte Einstiegschance waren.
Ist sie bei 400, weil sie ja gesplittet ist, dann hast du wieder einen Rücksetzer.
Nein, das ist kein Rücksetzer. Genau, da nochmal ganz deutlich für alle Einsteiger, das ändert überhaupt nichts an der Bewertung des Unternehmens. Es gibt einfach nur 5-mal so viele Aktien zu einem Fünftel des Preises und der Kuchen wird einfach nur in mehr Stücke geschnitten, aber es ändert sich nichts an der Qualität und an der Quantität des Gesamtkuchens.
Das darum geht's stimmt. Für und die Aktie bleibt dann teurer als Nestlé und teurer als Procter und Gamble. Wahnsinn!
Verkauft Tiefkühlpizza und das ist...
Die machen Gewinne. Also das, und die sind,
Aber das ist doch wirklich kein Vergleich für ein Geschäftsmodell. Also ein alter. Natürlich ist Nestlé wahrscheinlich eine wunderbare Anlage, besser als jede Anleihe.
Procter und Gamble auch, würde ich denken.
Procter und Gamble, weil in die Windeln gemacht wird sich immer.
Ja.
Und aber das sind auch natürlich sehr stark gestiegene Aktien in letzter Zeit und die müssen auch immer wieder liefern und ist auch nicht kein Selbstläufer, auch bei diesen Aktien.
Dann,
aber man kann es ja nicht vergleichen. Das eine ist ein disruptives innovatives Technologie-Wachstumsunternehmen und das andere sind auch Aktien mit Berechtigung, die ein langfristiges Wachstumsmodell haben und die Dividenden zahlen und das ist was für einen konservativen Anleger und das andere eher was für einen spekulativen. Aber das eine, wie gesagt, jetzt nicht kaufen, aber unbedingt drin bleiben, würde ich empfehlen, weil die Tesla-Aktie hat sicherlich noch weiteres Potenzial vor sich.
Und
dann gibt es ja noch viel stärkere Wachstumsunternehmen.
Genau,
also, ich meine, man muss ja mal sagen,
also, der deutsche Steuerzahler ist reich geworden.
Ja, zum Beispiel etwas reicher. Auf jeden Fall. CureVac, das ist ja eine der beiden Biotech-Schmieden aus Deutschland, die ein Corona-Medikament, jetzt ein Corona-Impfstoff, um genau zu sein und korrekt zu sein, entwickeln und der natürlich wahnsinnig viele Fantasien und Narrative auslöst an der Börse. Die Aktie ist am Freitag an die Börse gegangen in New York. Schade, dass sowas in Deutschland nicht mehr möglich ist, weil hier eben mal das Umfeld eben für Biotech-Investments überhaupt nicht mehr da ist. Für $16 Ausgabepreis und sie ist am Montag auf $82 gestiegen, also innerhalb von 2 Tagen mehr als verfünffacht. Ja, das sind mal Kursexplosionen. Ja.
Und der deutsche Steuerzahler hat auch seinen Einsatz mehr als verfünffacht. Ja, das ist Wahnsinn.
Denn er ist ja noch vorbörslich noch zu einer niedrigeren Bewertung
eingestiegen. Ja, aber es gab ja trotzdem, die Bewertung ist ja jetzt höher gegangen, weil ja neue Aktien ausgegeben wurden. Ja. Aber wenn du den verwässerten Anteil, ich habe es mal durchgerechnet, sind ungefähr knapp versechsfacht. Falls der Preis jetzt da bleibt, wo er ist, also so bei 75 war dann der Schlusskurs vom Montag, können wir sehen. Aber es ist schon, ja, wir haben das ja beide kritisiert, den Einstieg, aber nicht, weil wenn ich sage, dass das Unternehmen gut war, sondern weil das irgendwie nicht nachvollziehbar ist, warum ein Staat sich an so einem Unternehmen beteiligen soll. Aber immerhin hat es jetzt was Gutes.
Also, ist ja schön, kann man mal ein paar Verluste mit den Commerzbank-Investments sozusagen vielleicht gegenrechnen. Ja?
Aber da muss den Altmaier anrufen und muss ihm sagen, jetzt musst du verkaufen. Also ich bin mir nicht sicher, ob der deutsche Staat dann rechtzeitig da rauskommt.
Man ist ja dann auch strategischer Investor und die Altaktionäre haben ja sowieso Haltefristen, also kannst du jetzt auch gar nicht aussteigen.
Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Deutschland ist. Wie das ausgegangen.
Meinst du? Jeder Altaktionär hat immer nach dem Börsengang Haltefristen mindestens ein halbes Jahr. Also es geht gar nicht anders. An der Nasdaq schon gleich gar nicht. Es sei denn, du machst es machst kein echtes IPO, sondern machst so einen Börsenmantel, den du kaufst, da gelten ja, glaube ich, dann.
Ist auch hip. Das macht man jetzt auch.
Aber wir freuen uns ja. Wir freuen uns über diese Erfolgsgeschichten aus Deutschland. CureVac und BioNTech auf der anderen Seite.
Ist aber weniger wert BioNTech. Also CureVac ist jetzt mehr wert als BioNTech. Und ich würde ja eher denken, wenn ich jetzt beide Aktien wie für eine entscheiden würde, würde ich ja lieber BioNTech machen, weil die ja im Krebsbereich noch aktiv waren. Und
beide haben ja so ein Modular.
Ist so ein One-Trick-Pony. Nein, also ich bin mir da nicht so sicher, ob das jetzt der richtige
Renner ist. Die haben ja beide diese modularen, also ich bin jetzt wirklich kein Biotech-Experte, ne? Aber soweit ich das naiv verstehe, sind das ja Art Baukastensysteme, mit denen man ja relativ leicht Impfstoffe, Medikamente in allen Bereichen bauen kann. Und die sind beide auf diesem Gebiet unterwegs. Also die sind, glaube ich, wirklich von der Technologie her ähnlich einzuschätzen. Und wer jetzt dann bei Corona das schnellere Rennen macht, das ist halt die Frage. Aber CureVac hat ja gesagt, 1 Milliarde Impfdosen pro Jahr, können Sie sich vorstellen, herzustellen. Und das ist möglicherweise ein beschleunigtes Zulassungsverfahren, wenn die Behörden zustimmen.
Aber eigentlich sind die hinterher. Könnte. Also so zumindest unsere Kollegin hat erzählt, sie wären hinterher. Und wenn man bei BioNTech anriefe, dann würden die auch noch immer sagen, dass sie noch andere Sachen haben. Und bei CureVac gäbe es wohl, die wären wohl eher so auf diesen einen Impfstoff gepolt, von dem man ja gar nicht so richtig, der letzte Beweis ist ja noch aus, bleibt ja noch aus, ob wirklich diese neue Technologie, diese mRNA-Technologie wirklich funktioniert. Ob die wirklich dauerhafte Immunisierung hervorbringt. Oder ob du da alle 3 Monate wieder eine neue Dose dir setzen lassen musst. Das wird man erst mal sehen. Insofern 11,4 Milliarden das ist schon auch sehr fantasiereich. Aber
natürlich, mit Fantasie haben wir es. Das ist noch viel fantasiereicher als Tesla, muss man so sagen.
Ja.
Feedback. Haben ja wieder einiges an Fragen bekommen
und viele nette Mails.
Ja, zum Beispiel hat mir Tim da nochmal geschrieben, gab es ja letztes Mal dann die Frage, er hat ja seinem Vater Aktien geschenkt und dann wolltest du ja wissen, wie er das gemacht hat. Er hat es ganz einfach gemacht, Geld auf das Verrechnungsdepot seines Vaters überwiesen. Der durfte bis zum Geburtstag dort nicht hingucken und dann hat er ihn am Geburtstag sozusagen über sein Depot dann sich mal kurz die Zugangsdaten offenbar geben lassen und dann die Aktien da gekauft. Also das ist dann natürlich.
Ich dachte, muss er
mitspielen. Ja, vielleicht das übertragen oder man eröffnet gleich ein Depot für jemand anders, der noch keins hat. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber es ist immer nicht ganz so einfach.
Ganz genau. Auch wegen der Steuern und dieser ganzen Sachen. Dann haben wir noch eine Frage bekommen, und zwar ging es um unsere Indizes. MSCI All Country World, und die Frage ging dahin, warum immer den vorstellen wird und nicht den FTSE All World. So, und das ist relativ einfach, weil wir es so leicht wie möglich machen wollen. Aber wenn man beide Indizes anguckt, die nehmen sich nicht sehr viel. Ich habe mir mal angeguckt, wie da die Ländergewichtung ist. Und da ist Amerika in dem einen, im FTSE All Country World mit 55,7 und im FTSE All World mit 54,4. Auch Japan, China, UK. Also diese ganze Gewichtung ist wirklich nicht groß unterschiedlich. Die Anzahl der Titel ist in dem einen ein bisschen höher als in dem anderen. Also im FTSE All World sind mehr Titel drin als im MSCI All Country World. Aber das nimmt sich... Also nur, wir nennen eben nicht immer alle, weil wir es einfach machen wollen. Aber man kann genauso gut, wenn man jetzt, der Leser hatte geschrieben, er hat den Vanguard FTSE All World, der ist günstiger, spesengünstiger, das ist er auch, hat niedrigere Gebühren, dann kann man den auch nehmen.
Ja, habe ich übrigens auch, weil es den bei meiner Bank auch im Angebot gab. Und dann muss man gucken, einen von beiden. Aber wie gesagt, verbreiteter ist ja eigentlich das MSCI-Produkt. Und deswegen empfehlen wir halt das Produkt, weil wir wollen es euch wirklich einfach machen. Und darum geht es einfach mal, den Einstieg zu schaffen und nicht nach dem optimalsten Produkt zu suchen. Kann immer noch mal wechseln. Man kann auch wieder wechseln, wenn seine Bank dann einen anderen Sparplan günstiger anbietet, dann lässt man den anderen einfach liegen und macht einen neuen auf oder wechselt mal den Broker. All das ist möglich. Man ist hier nicht lebenslang verheiratet mit einem ETF. Aber wichtig ist, einen Anfang zu machen. Darum geht es, den ersten Schritt an die Börse zu tun. Und dann kommt alles andere von selbst und auch...
Ich habe auch die Performance mal von beiden verglichen. Das nimmt sich wirklich nichts. Also, zumal die ja dann irgendwie noch Aktienleihe machen und noch hier und da ein bisschen rumhampeln und versuchen noch ein bisschen Performance rauszuholen. Es nimmt sich nichts. Also jeder kann sich den raussuchen, ob jetzt FTSE All World oder MSCI All Country World. Es ist ungefähr das Gleiche. So.
Dann hat uns der Mal geschrieben. Hat mir bei Instagram geschrieben und auch ganz begeistert ist von unserem Podcast, was ja alle da immer schreiben und jetzt regelmäßig verfolgt. Und er ist vor kurzem volljährig geworden, schreibt er, und interessiert sich vor allem für ETFs. Aber er möchte auch andere Anlagemöglichkeiten kennenlernen und einen Gesamtüberblick über die Börse erlangen. Da würde ich mich sehr über Bücher und Webtipps für Einsteiger freuen. Hätte ich vielleicht einen Buchtipp, auch aus aktuellem Anlass. Der ist nämlich gerade bei den meistverkauften Wirtschaftsbüchern in Deutschland, der Bestsellerliste im Handelsblatt. Die haben da immer so eine Top-10-Liste am Freitag drin. Und da ist er von 0 auf 1 hochgeschossen. Und das ist mein lieber Kollege Patrick Devane, der für uns ja auch bei Weltfernsehen die Börsenberichte macht. Und ein Tausendsasser ist, der ja schon gelernter Börsenhändler ist, aber auch Schauspieler, Sänger, hat schon bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Gute, ja, so liest sich auch das Buch. So ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ist ja unterhaltsam, das Buch. Aber so ist es an der Börse. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ist vielleicht ganz treffend, ja. Und er hat da einen wirklich so eine Einführung in die Börse und Geldtipps geschrieben. Und das Buch heißt Geld kann jeder und du jetzt auch. Und das ist für Einsteiger sicherlich keine schlechte Lektüre. Kann man empfehlen. Schöner Rundumüberblick, ja.
Ja. Und es gab auch eine Mail, habe ich bekommen, da hat sich jemand darüber echauffiert, dass du nicht das Grundlagenbuch kennen würdest, Rich Dad Poor Dad. Schrieb er so, der Defner kennt ja gar nicht das Grundlagenbuch. Also das auch das Buch ist so ein Grundlagenbuch.
Gibt es das auch auf Deutsch?
Das gibt es auch, ja, natürlich gibt es auch im Finanzbuchverlag, es ist erschienen 2006.
Wie heißt der deutsche Titel?
Ich glaube, es heißt auch Rich Dad Poor Dad. Weil das einfach, das ist so ikonisch. Das ist wie so ein ikonischer Titel, der ja auch im Deutschen dann übersetzt wird, weil er einfach so toll ist. Und da war auch noch David Lynch, Der Börse einen Schritt voraus, hat er noch als zweites Buch empfohlen. Also das ist auch ein Klassiker.
Den habe ich auch gelesen.
Das ist uralt. Gab es da schon ETFs? Ich weiß es nicht.
Nein, das ist wirklich rein nur für Aktien und so weiter. Ja. Und David Lynch ist ja derjenige, der den 10-Bagger und den 20-Bagger geprägt hat.
Bei Fidelity war der, glaube ich.
Ja, und der mir gesagt hat, muss die einfach Aktien aussuchen, die eben dieses Potenzial der Verzehnfachung und der Verzwanzigfachung haben. Ja? Und das sind die Aktien, die der Defner ja hier immer ab und zu mal vorstellt. Ja? Und von daher, also das habe ich nach wie vor auch so, ich finde das immer ganz wichtig, diese Perspektive zu haben. Ja? Und nicht immer nur zu sagen, okay, verdoppelt und dann verkauft man, sondern dass man einfach sagt, man bleibt dabei und auch mal nimmt Rückschläge, wie die Tesla-Geschichte zeigt das ja sehr, sehr gut. Ja, da gibt es ja auch immer wieder mal eine Halbierung zwischendrin, da muss man dann starke Nerven bewahren. Aber wenn man dann an die Geschichte, an das Unternehmen, auch wenn es mal rote Zahlen schreibt, dann trotzdem glaubt, und dann kann man dabei bleiben. Und dann schafft man es auch mal, 10-Bagger, 20-Bagger zu machen, nach der Methode von Peter Lynch. Und aber das Buch von Patrick, das ist jetzt viel, da geht es jetzt erstmal um Geld, auch um Checklisten und auch um all das, was das wir auch in unserem 85er Podcast besprochen haben. Einfach, wie komme ich überhaupt das ins Thema ran und so weiter.
Finanzielle Freiheit. Was der Unterschied zwischen Anlegen und Spekulieren ist, da wird er beschrieben und lauter so Sachen. Also es ist ja breit. Und auch unser alter Sparplan Oskar wird da auch benannt. Also es gibt viele Sachen,
es gibt ganz viele praktische Tipps. Wer uns jetzt vielleicht schon seit der ersten Folge hört, dem kommt da vieles bekannt vor. Muss man ja auch nicht durchlesen.
Das Buch, wenn man es sich kauft.
Wenn man es kauft, kann man es alles lesen.
Es gibt noch einen Reichmacher-Podcast, der jetzt neu gestartet ist. Unser Kollege Moritz Seifert. Moritz Seifert ist ja der jugendliche Kollege, der aufstrebende junge Kollege, 26. Er betont das auch immer wieder, ich bin 26. Ja, und Klammer auf, ihr seid alte weiße Männer. Klammer zu. Das
ist aber er hört uns ja doch immer, das ehrt uns ja.
Das ehrt uns und er hat jetzt seinen Podcast rausgebracht, Wie werde ich reich, heißt er. Und da geht es jetzt nicht nur alleine darum, dass man ETFs kauft, sondern unter Aktien kauft, sondern es geht auch darum, kann man möglicherweise im Gehaltsgespräch reicher werden? Und er ist ja selbst gerade aufgestiegen zum Managing Editor und hat selbst eine Gehaltserhöhung gemacht. Also er weiß, wovon er spricht.
Er ist schon reich.
Ganz am Anfang geht es ja los und sagt so, okay, man spricht nicht gerne über Geld. Ich sage euch mal, was ich verdiene. Ach nee, ich sage es euch doch nicht. Vielleicht sagt das zum Schluss dann doch. Mich würde es mal interessieren, was er rausgehandelt hat. Auf jeden Fall geht es nicht nur darum Anlage, sondern es geht auch darum, wie man Karriere macht, wie man Mentalität, solche Sachen werden da auch gemacht. Und alle zwei Wochen gibt es eine Folge. Und die erste Folge, da ist zum Beispiel der Kollege Eckert dabei. Da geht es so um Karrieretipps. Und in der zweiten Folge, da müssen die Leute mich hören. Ist das nicht wunderbar?
Ja. Man muss dazu sagen, die beiden Kollegen arbeiten auch alle noch. So viel zum Thema Reichmacher. Ja, ich mag ja immer nicht, und wir diskutieren ja auch immer, der Kollege Chapitz schreibt dann aber vom Podcast auch immer oft die Headlines und dann schreibt er wie werde ich reich mit Silber, Platin, bla bla bla. Und ich sage ja, wir müssen nicht immer jedes Mal, wie werde ich reich hinschreiben, weil ich finde, es weckt auch immer manchmal falsche Erwartungen, dass man immer sagt, man muss mit allem gleich reich werden. Nein, man kann finanziell unabhängiger werden, man kann für sein Alter versorgen, man kann sich einfach Dinge leisten, die man sich sonst nicht leisten könnte. Man muss nicht immer nur reich werden.
Reich werden ist ja nicht, reich heißt ja nicht immer nur mit Geld, sondern es kann ja auch mentaler Reichtum oder Lebensreichtum. Das kann ja auch einfach
da weckt man aber falsche Erwartungen.
Nicht unbedingt. Wir haben jetzt auch eine Geschichte mal geschrieben, wo wir geguckt haben, was die Superreichen machen. Und wenn man guckt, Elon Musk oder Jeff Bezos, so wie sie alle heißen, hatten wir eine große Geschichte. Und wenn man sich die mal anguckt, die sind ja ganz unterschiedliche Charaktere und auch eher extrovertiert oder eher introvertiert oder was auch immer. Aber die haben halt bestimmte Eigenschaften und die haben wir mal rausgesucht. Wenn du mal guckst, was die für Konstellationen haben, ist das Visionskraft. Also, dass du aufgeschlossen bist, du guckst, dass du neugierig bist. Das Zweite, was die alle haben, ist Durchhaltevermögen. Also nicht gleich, wenn der erste Sturm kommt, umzufallen und dass man auch an der Idee festhält, auch wenn alle anderen sagen, nee, was ist so eine blöde Idee, dass man es trotzdem weitermacht. Und das Dritte ist eine gewisse Risikotoleranz. Und dazu gehört auch, und das stelle ich immer wieder fest, wie Menschen das falsch machen, eine richtige Fehlerkultur. Und wenn irgendwie Fehler passieren, dass man nicht sagt, der ist schuld, so Blame Game mäßig, sondern dass man auch, wenn man Fehler macht, sich selbst zugestellt hat, ey, das war mein verdammter Fehler und da muss ich was ändern. Denn wenn man immer nur sagt, die anderen sind schuld, dann wirst du nie an dir was ändern, wirst nie besser werden. Und wenn du die drei Kriterien zusammenmischst, dann musst du jetzt nicht Milliardär werden. Aber wenn du diese drei Erfolgskriterien mischst, kannst du im Leben reicher werden. Und das ist, finde ich, kann man sich auch den Reichen mal abgucken. Ja. Ja, und ich meine, da muss man jetzt nicht unbedingt am Tag 8 Milliarden verdienen. Wäre schon schön, wenn es so wäre, aber
ja, aber ich meine, trotzdem arbeitet Elon Musk immer noch 18 Stunden am Tag und setzt sich eben nicht, verkauft sogar seine Immobilien und setzt sich nicht irgendwo in Hollywood zur Ruhe und macht nur noch Party mit den Filmstars, was er auch machen könnte, sondern er will weiter die Welt verändern, die Welt verbessern und das finde ich großartig, ja. Und Reichtum in diesem Sinne finde ich absolut gut, aber Reichtum ist ja gerade in Deutschland auch immer zum Makel behaftet und deswegen, ich finde einfach, erstrebenswert ist wirklich einfach sich weiterzuentwickeln. Und wenn das alles die Formel beinhaltet, ich werde reich, dann sollte
das mal ja, sein. Reich heißt nicht unbedingt Geld. Man kann auch mit mentalem Reichtum gesegnet sein und glücklich sein. Glück ist auch was Tolles.
Ja, aber ich finde auch trotzdem ein Stück finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit erleichtert
ja,
das.
Es ja, macht das leichter.
Ohne dass man das dann stimmt. Immer gleich dann sagt, okay, da brauche ich bloß nicht mehr arbeiten und sitze nur noch auf meiner Yacht und
Champagner. Apropos so. Glück. Da hatten wir ja Florian und Nelly. Du erinnerst dich, Florian war derjenige, der seine Frau kennengelernt hatte und dann im zweiten Satz gesagt hatte, auf
dem. Ja, Frau ist, glaube ich, noch nicht ganz, oder?
Nein, ist doch nicht die Frau. Nein, aber es ist seine Freundin. Er hat sie kennengelernt und dann haben sie gesprochen, welchen Podcast hörst du denn? Und dann hat er gesagt, ich höre Defner und Chavitz und dann hat sie sich in ihn verliebt. Ich glaube, so war es, so in etwa.
So muss es gewesen sein.
Es muss so gewesen sein.
Beim Codewort Defner und Chavitz ist wahrscheinlich der Funke gefallen.
Hat es Klick gemacht.
Zack, da sprang der Funke über.
Und dann haben Florian und Nelly noch unseren Podcast gehört, wo ich von Italien geschwärmt habe. Das ist Land, was gerade nicht nur durch Kultur besticht, sondern auch dadurch besticht, dass es relativ leer da ist und dass man diese ganzen Kulturschönheiten einfach mal besichtigen kann, ohne dass man Chinesen unbedingt entgegenrennt. Und dann sind sie nach Venedig gefahren und haben ein tolles Bild bei Instagram mir geschickt, wo sie ganz alleine auf einer Brücke stehen und dann so ein Selfie und glücklich gucken. Und ich würde sagen, wenn die beiden mal heiraten, dann wollen wir eingeladen werden. Das finde ich schon. Das ist, und der Defner, du wirst die Rede halten?
Ja, und der Kollege Chaps spendiert einen ETF-Sparplan oder sowas.
Ja, wie ist das? Das haben die doch wahrscheinlich.
Wenn er sich schon selber einlädt, also ich meine.
Das ist stimmt, Geschenk kann man natürlich, du weißt ja, bei den Brokern gibt es ja relativ günstig. Da kann man ja schon Fractional irgendwas kaufen und dann geht das. Und, jedenfalls finde ich ein tolles Bild, was sie da geschickt haben. Ein tolles Bild, was sie geschickt haben. Und da ist mir warm ums Herz geworden. Ja. Also insofern haben wir auch hier andere Qualitäten. Reichtum.
Der Wahnsinn. Wir haben es ja gesagt, wir sind jetzt auch offiziell Trading-Podcast und Trading, was heißt das? Dating-Podcast, ja. Und Ehe-Podcast, ja. Auch für Beziehungsprobleme. Ja.
Und ich kann auch noch Tipps geben, wie man die meisten Herzen bei Instagram. Ich habe ja gesehen, es gibt mit Katzen noch mehr als mit einem Badehose. Ich habe jetzt ein Katzenbild gemacht und da gab es mehr Herzen als. Und noch mehr Herzen kriege ich nur mit Defner. Also jetzt muss ich mir überlegen, ob ich jetzt. Also nur mit Defner gibt es noch mehr Herzen als mit Katze. Und mit Katze gibt es mehr als mit Badehose, habe ich festgestellt. Also. Ihr werdet weiter darüber Bescheid bekommen. Ja, ich gucke mir an, wie das geht. Wahrscheinlich mit Katze und Fernsehturm. Das ist wahrscheinlich das Meiste. Oder mit Katze, Fernsehturm und Defner. Vielleicht machen wir das mal. Was hältst du davon?
Badehose vom Fernsehturm Bungee-Gym.
Ja, irgendwie sowas. Mit der Katze in der Hand und der Defner unten. Ich merke schon.
Dead Cat Bounce gibt es dann. Ja,
gut.
Wenn man auf Wall Street immer sagt.
Gut. Jetzt haben wir die Welt schon zur Hälfte umrundet. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Rubriken. Oder hast du noch was anderes?
Genau, wir haben unsere Rubriken und
Bulle und Bär
heißen die. Jo. Soll ich mal anfangen?
Machst du
bevor wir zu unserem Thema kommen. Ich habe mal zwei Länder heute als Bulle und Bär mit dabei. Und,
zwei Länder eingepackt, das ist richtig groß.
Zwei Länder, ja.
Heute habe ich in meine Tasche zwei Länder gepackt. Oh, ja.
Heute bei der großen ganz Tasche. Zwei. Mit dem Bullen reisen ganz weit nach Südostasien.
Ich bin gespannt.
Ein Land, das ich auch schon bereist habe, vor, glaube 15 Jahren oder so ungefähr, war ich dort und war von Anfang an begeistert von diesem Land, verliebt in dieses Land, von den Menschen dort. Sehr, sehr emsige Menschen. Sie werden genannt die Preußen Südostasiens.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Weil sie so fleißig und so emsig sind.
Der Preuße.
Ja. Von Vietnam ist die Rede. Ah. Vietnam könnte möglicherweise vor einer tollen Zukunft stehen. Mehrere Faktoren sprechen dafür. Die haben jetzt vor kurzem ein umfangreiches Handelsabkommen mit der EU geschlossen. Hat man eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig mitgekriegt, muss man sagen. Ist das umfangreichste Handelsabkommen, das die Europäer jemals mit einem Schwellenland abgeschlossen haben. 1400 Seiten umfasst der Vertrag und er sieht den schrittweisen Abbau der Zölle auf 99% der gehandelten Waren in den nächsten Jahren vor. Das geht also schrittweise, nicht auf einen Schlag, aber immer peu à peu. Und das ist also ein toller Move für Vietnam. Vietnam hat auch mit anderen Regionen schon Handelsverträge abgeschlossen. Die sind da also fleißig mit dabei, zum Beispiel mit einem Handelsvertrag mit Japan, Kanada und Mexiko. Und man ist auch in Gesprächen mit den USA und auch über weitere Handelserleichterungen mit China im Gespräch. Das ist ein Punkt, der treiben könnte auch die Zukunft für Vietnam und die Volkswirtschaft in Vietnam. Der andere ist, dass man möglicherweise der Profiteur aus diesem Handelskrieg zwischen den USA und China ist, der ja immer weitergeht, 2.3.0 wird. Und die haben sich ja da wirklich sozusagen ineinander festgehakt. Und schon im ersten Handelskrieg ging es ja los, dass sich dann auch US-Unternehmen nach alternativen Standorten umgesehen haben, wenn man fürchtet, dass möglicherweise die Exporte, was ja zeitweise der Fall war, aus China mit Zusatzzöllen belegt werden. Und gerade Apple hat sich zum Beispiel da auch in Vietnam umgesehen und der Zulieferer von Apple, genauer gesagt, der für Apple iPhones baut, hat auch einen Teil der Produktion nach Vietnam verlagert, ein Drittel seiner Produktion, jetzt nicht für die iPhones, aber erstmal für die kabellosen Kopfhörer, und da kann da noch mehr folgen. Samsung fertigt bereits mehr als die Hälfte der Telefone in Vietnam, und auch Google und Microsoft fertigen Hardware in Vietnam, auch aus Deutschland. Tesla zum Beispiel, Tesla.
Der Teaser-Film.
Das ist der Teaser-Film, genau.
Der Teaser-Film.
Ja, gehört ja zu Beiersdorf und der industrielle Sektor. Weniger der Teaser-Film, sondern Teaser als Kleber, als Industriekleber, okay, als ein Industrieprodukt, weil auch immer mehr Kunden in Vietnam sind. Deswegen haben die auch jetzt planen eine Fertigung in Vietnam und so weiter und so fort. Vietnam Hammer. Kam auch gut durch die Corona-Krise. Sehr, sehr wenige Fallzahlen. Ist da auch ein Profiteur. Wird deswegen auch in diesem Jahr nach Schätzungen etwa 3% wachsen, während andere Volkswirtschaften ja massiv schrumpfen wegen der Corona-Krise. Und ja, das alles sollte eigentlich Vietnam weiterhelfen. Ein Land mit knapp 100 Millionen Einwohnern. Ein sehr junges Land, allerdings Bevölkerungswachstum hakt momentan ein bisschen. Jetzt konzentrieren sich die Leute wahrscheinlich auf Aufstieg. Ja,
und nicht so, nicht genau machen.
Ja,
okay. Ne, haben die eine schlechtere Demografie als in Deutschland? Ja,
nein, die sind super jung. 70% der Vietnamesen sind jünger als 35 Jahre.
Okay.
Aber das Wachstum ist jetzt nicht mehr
mit
so.
Mit dem Kinderkriegen krass, haben sie es nicht mehr so.
Ja, genau.
Okay. Ja, das ist wie mit den Japanern. Die machen das auch nicht mehr. Die haben keinen Sex mehr.
Ja, bei den Japanern ist ja noch viel krasser.
Ja. Ja.
Die sind ja auch viel älter schon. Ja,
das
Na gut. Weil die so gestresst sind, ja. So geburnoutet sind. So. All das könnte für Vietnam sprechen, und du könntest auch für eine Anlage in Vietnam sprechen. Einzelaktien in Vietnam ist schwierig. Es gibt ein paar ETF-Produkte, zum Beispiel eins habe ich davon auch ein bisschen im Depot, den DB X-Trackers Vietnam.
Das war der erste, den es da gab.
Das war der erste. Es gab wirklich, als der rauskam, in Deutschland mal einen richtigen Vietnam-Hype, der wirklich mit diesem ETF, aber auch
die ganze
andere
Börse
Anlagen, die
hat.
Ganze Börse nach oben gechest hat in Vietnam. Das war so ein richtiger Hype, ja, und wir lernen ja immer auch in diesem Podcast, wenn der Hype am größten ist, da sollte man schön außen zuschauen. Mhm. Es gibt immer wieder eine zweite Einstiegschance. So auch in Vietnam und so auch in die Wasserstofftechnologie. Das nur als kleiner Seitenhieb. Wie gesagt, immer wenn irgendwas total gehypt wird, als an Branche zum Beispiel, dann muss man eher vorsichtig sein. Aber Vietnam ist ja dann wieder auf ein ordentliches Niveau zurückgekommen, und möglicherweise könnte das eine Beimischung in einer Länderallokation sein. Am besten via ETF. Es gibt auch noch andere Produkte von anderen Anbietern.
Ich habe mal geguckt.
Mein Bulle der Woche. Für die Vietnamesen.
Cool. Ja? Stimmt, der Akzent, der Ines ist ja wirklich damals auf, 2006 war das, dieser Hype.
2006 schon.
Und dann gab es noch 2001 auch schon mal so ein Hype.
Aber 2006 erinnere ich mich, glaube ich.
Das war der Hype. Und dann ging es richtig hoch und dann ging es alles wieder weg. Und ich weiß nicht, der ETF hat das auch, die Leute waren nicht so glücklich mit diesem ETF. Aber jetzt inzwischen, in den letzten 10 Jahren hat die Börse im Schnitt 8.3% pro Jahr gemacht für Euro-Anleger.
Ist ein riskanter Markt, ist ein sogenannter Frontier-Markt, also Schwellenland. Das ist noch nicht mal bei den Emerging Markets mit drin, sondern da muss man dann, wenn man es eben breiter anlegen möchte, kann man auch ETFs auf Frontier Markets kaufen oder aktive Fonds.
Da ist auch Bangladesch drin.
Und da sind und solche Sachen dann mit drin. Und das sind dann quasi die dritte Generation der Volkswirtschaften. Ja. Aber wenn man drauf setzt, dass solche Länder im Kommen sind, die natürlich ein starkes Aufholpotenzial haben. Im letzten Jahr waren es knapp 7% Wirtschaftswachstum.
Was sind nicht alles Preußen unter diesen aufsteigenden Ländern? Das hast du ja gesagt.
Aber
das
die
ist das
Vietnamesen
Preußische.
Sind die. Das sind wirklich.
Deshalb,
das sieht man ja auch in Berlin.
Deswegen,
Berlin
wenn du halt
ist ja auch,
mischst, hast du halt nicht unbedingt nur Preußen. Dann hast du
deswegen würde ich jetzt
auch.
Ich würde dann auf die Preußen setzen.
Genau, das sind dann einfach, nehmen wir die. Und die haben im zweiten Quartal ja noch nicht mal ein Minus im Bruttoinlandsprodukt gehabt. Die haben sogar ein leichtes Plus gehabt von 0.4%. Habe ich hier gerade mir angeguckt. Super. Also, cooler Bulle. Also Vietnam ist.
Und auch natürlich immer eine Reise wert. Ich bin ich vom Süden von Saigon früher, ja, heute Ho Chi Minh Stadt, natürlich nach in den Norden, nach Hanoi gereist. Also da kann man wunderbar die Küste entlang fahren, kann vorher im Süden nochmal ins Mekong-Delta einen 2-3 Tagesausflug machen und dann immer wieder Stationen machen. Da kann man sowohl, ich bin damals mit Rucksack und Bus, gibt es so einen Aussteigebusse, ja, immer wieder on-op gehüpft. Ja. Und damals war es natürlich super billig, aber es ist immer noch preisgünstig. Und das leckere Essen, ich liebe so asiatisches Streetfood, einfach auf der Straßenküche, da schmeißt die Mutti so einen Hummer da rein und dann zahlst du ein paar Dollar dafür und du kannst die frischesten Sachen essen. Vietnamesische Essen sowieso großartig, in Berlin liebe ich das auch. Also Vietnam wirklich eine Investition, eine Reise.
Eine Reise, alles.
Ja,
alles.
Und viele Herzen wert, ja.
Ja, ich weiß, bei uns in der DDR waren ja auch viele Vietnamesen wohnten da, ja, weil wir ja auch miteinander freundschaftlich verbunden waren. Und das waren immer die Fleißigsten in der Schule, wo wir waren. Die waren wirklich am fleißigsten.
Ja, die sind auch in Berlin. Das sind ja alle, die haben ja diese tollen Restaurants und alles so fleißig, die ganze Familie arbeiten mit.
Die
so
waren da. Preußen.
Ja, das sind, ja.
Das ist alles das bei uns.
Und dann noch Reisetipp: im Norden unbedingt Halong Bay. Nicht auslassen. Das ist so eine wunderbare Bucht mit diesen Felsen, die wie so Zuckerhüte da aus dem Meer ragen. Und dann macht man so eine Übernachtung mindestens auf so einem alten Segelboot. Das ist traumhaft. Eine wunderbare, traumhafte, mystische Atmosphäre. Und wenn man
kommt man da jetzt überhaupt in Corona-Zeiten hin?
Es gibt auch ja nach Corona.
Die haben ja, glaube ich, nur zwei Corona-Tote haben die bisher.
Wenig. Das ist wirklich zwei Tote.
Ja, die haben nur aber ganz wenige. Nur,
glaube ich, 1000 Fälle oder ganz wenig Fälle.
Also waren aber ich würde vermuten, super, die lassen dich nicht einfach so rein.
Nein, das glaube ich. Nein, es geht jetzt nicht. Es geht ja um beim Reisen. Ich würde jetzt auch nicht jetzt eine Reise planen. Also, weißt du, wie schnell das wieder storniert werden kann, sondern ne, unser Eins fährt in diesem Jahr an die Ostsee und geht wandern in Österreich. Und weil man die Welt schon mal gesehen hat, aber es gibt auch eine Zeit nach Corona, CureVac und BioNTech möglicherweise, sei Dank. Ja?
Schön. Dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Das ist Gold. Gold hatten wir ja schon mal, aber Gold hat jetzt nochmal einen ganz neuen Glanz bekommen, weil nämlich die Investorenlegende Warren Buffett nicht jetzt in Gold investiert hat, sondern eine Goldminenaktie, und zwar in Barrick Gold. Warren Buffett hat 21 Millionen Aktien von Barrick Gold gekauft. Und was daran so besonders ist, Warren Buffett war bisher immer der Anlageklasse Gold, stand er immer sehr kritisch gegenüber, hat gesagt, oh, Gold stiftet keinen Nutzen, das magische Metall, das sei dem amerikanischen Mut nicht gewachsen, der amerikanische Mut wäre größer als das magische Metall. Und er hat dann irgendwann mal geschrieben, jeder, der vom Mars aus zuschaut, würde sich am Kopf kratzen, wie wir mit dem glänzenden Zeug auf diesem Planeten umgehen. Das war ja der klassische Spruch von Warren Buffett. Und insofern hat das natürlich für viel Aufsehen gesorgt, dass er jetzt anscheinend umgeschwenkt ist. Es ist schwierig jetzt zu sagen, was er damit genau bezweckt hat. Es gibt manche, die sagen, naja, Gold ist halt gestiegen. Barrick Gold als Goldminenaktie macht halt einfach sehr viel Geld und schüttet hohe Dividenden aus. Genau das ist, was Buffett will. Und da ist ihm das egal, aber jetzt, ob die jetzt Gold verkaufen oder irgendwas anderes. Andere haben dann gleich draus gemacht, Warren Buffett ist ein Misstrauensvotum gegenüber Amerika und gegenüber dem Dollar und gegenüber den Notenbanken. Also man kann jetzt nicht aussuchen, was man will. Auf jeden Fall hat das für Gold so eine Art, meines Erachtens, so einen Ritterschlag gegeben und hat auch mal einen Blick auf diese Goldminenaktien gemacht. Und wenn man mal guckt, was sie in den letzten 5 Jahren gemacht hat, Barrick Gold, pro Jahr 32% und damit wesentlich stärker gestiegen, als es Gold getan hat. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass diese Neubewertung von Gold bzw. Goldaktien auch durch Warren Buffett weitergehen wird, weil für andere hat das eine Signalwirkung. Viele bilden ja das nach, was Warren Buffett macht. Und insofern sage ich, Gold hat eine neue Wertschätzung bekommen und deswegen mein Bulle der Woche Gold.
Ja, man muss jetzt sagen, er hat nicht Gold gekauft, ne?
Ja, aber trotzdem, wenn er Gold für nutzlos hielte, hätte er es nicht gemacht. Also wenn er sagen würde, Gold hat einen Hype und er wird wieder fallen, dann kaufst du ja nicht jemanden, der Gold aus dem Boden holt. Also, du wirst ja schon denken, dass Gold eine gewisse Zukunft haben muss, wenn du eine Goldmine kaufst. Oder wann würdest du eine Goldmine kaufen?
Genau, das ist richtig. Ist ja eine Wette, ist eine gehebelte Wette auf Gold, ja. Aber er hat eben nicht das Geld ins tote Metall gesteckt, ja. Und wie er mal gesagt hatte, ist irgendwie eine dafür muss man auch noch Lagergebühren zahlen und so weiter und so fort, sondern er hat es in eine Goldmine gesteckt und die davon profitiert. Ich habe übrigens auch wenn ich skeptisch gegenüber Gold bin oder nicht unbedingt ein Goldfan bin, ich sage ja auch immer, 5% kann man wegen mir unbedingt, wenn man das braucht für seinen Seelenheil und für einen ruhigen Schlaf, dann auch Gold wegen mir physisch im Depot haben.
Das heißt wegen mir, das sollte wegen man mir. Haben.
Nein.
Wegen mir, das heißt wegen meiner. Punkt 1 und Punkt 2 sollte jeder als Absicherung gegenüber den Unbilden, die Inflation heißen, einfach Gold haben. So. Das sollte man haben, nicht einfach so fürs gute Gefühl. So, aber egal.
Ja, aber ich habe auch eine Goldmine, ja, Newman Mining habe ich. Die sind die größten der Welt, ja, und haben Produktionskosten von knapp $1,100 und ist natürlich klar, dass die dann auch Geld verdienen, wenn der Goldpreis jetzt bei $2,000 ist am Tag der Aufzeichnung. Und dann bin ich ja der bekennende Silberfan hier und da gibt es natürlich auch viele Minen, die interessant sind. Ich habe da auch eine, First Majestic Silver, die produzieren unter anderem in Mexiko. Und da muss man sagen, aber da ist es halt momentan, haben die natürlich auch andere Geschichten, die sind ja auch Corona-bedingt, sind viele Minen sowohl im Gold- wie im Silberbereich wie in anderen Bereichen auch geschlossen worden. Deswegen haben die ja auch mit massiven Produktionsausfällen, Förderrückgängen teilweise zu kämpfen. Aber es kommt ja eben auch wieder eine Nach-Corona-Zeit, wo diese Restriktionen aufgehoben werden und dann verdienen die natürlich dann prächtig an diesen steigenden Preisen. Silber geht ja auch weiter durch die Decke. Es gab ja letzte Woche mal so kräftige Korrekturen mal so bei Gold und Silber, aber jetzt ist er wieder zurück auf den Wachstumspfad und anscheinend ist da einfach the trend your friend. Da wollen jetzt alle mit dabei sein.
Silber ist bei 28 jetzt gerade am Dienstag, an dem wir hier aufnehmen.
Genau.
28!
Silber, Langzeitempfehlung habe ich ja schon öfters hier genannt. Und ich habe jetzt mal die Hälfte meines Silbers, das ich da halte, über CFDs in dem Fall, mal Gewinne mitgenommen und die andere Hälfte behalte ich. Aber die Silbermine habe ich auch noch und denke mal, dass die profitieren werden.
Cool. So, jetzt hast du wahrscheinlich noch einen Bären dabei.
Bären der Woche habe ich.
Hast du noch gesagt, ein Land?
Ja, ich habe noch ein
Land. So, jetzt machen wir eine andere Tasche auf und holen noch ein anderes Land aus der Tasche.
Die Insel, ja.
Insel?
Ja, Großbritannien, Insel. Ja. Also Großbritannien ist wirklich am... ist ein Desaster, was sich da abgespielt hat im zweiten Quartal. Wir haben jetzt fast von allen Ländern eben die Zahlen zum zweiten Quartal bekommen, die BIP-Zahlen und Großbritannien hat sozusagen so großes BIP-Minus gehabt wie kein anderes großes Industrieland. Ein Minus von 20,4%. Um 20% ist das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal eingebrochen. Das ist wirklich der Hammer. Das ist doppelt so stark wie in Deutschland. Deutschland hat mal Minus von 10,1%. Ist es aber auch noch stärker als zum Beispiel Spanien, die schon mit 18,5% Minus massiv unter die Räder gekommen sind. Italien mit minus 12,4% sich ja relativ noch, trotz großen Corona-Krise in Italien, sich relativ gut geschlagen hat, muss man ja fast sagen. Und da immer diese minus 20% in Großbritannien dagegen, das ist schon wirklich das ist harter Tobak. Und USA im Vergleich dazu noch minus 9,5%. Warum? Weil sie halt einfach die Corona-Krise unter anderem auch unterschätzt hatten und Boris Johnson ja am Anfang den Populisten gab, den ein wenig Corona-Leugner halt mit diesen ganzen populistischen Dingen, wie so andere auch, gespielt hat und das hat sich halt bitter gerecht für Großbritannien. Ist sehr, sehr stark betroffen mit 50.000 Todesfällen und nach anfänglichem Zögern hat ja dann Johnson, nachdem es ihn auch selber erwischt hat, dann, und er ja gesagt hat, das war ja dann wirklich auch auf der Intensivstation und so weiter. Und sie haben ja dann einen harten Lockdown durchgesetzt, der weite Teile der Wirtschaft eben zum Erliegen brach, vor allem Pubs und Restaurants. Und die Pubs scheinen ja ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auf jeden Fall in Großbritannien, vor allem in London zu sein. Bis zum 4. Juli wurden die geschlossen und und es ist immer noch nicht wirklich Besserung in Sicht. Die britische Notenbank rechnet in diesem Jahr mit einem BIP-Minus von 9,5%. Das ist schon echt, echt hart. Und man muss sehen, das ist im Jahr, in dem Großbritannien so selbstbewusst den Brexit verhandeln will. Sie wollen ja austreten bekanntermaßen. Und ich glaube, dass der Brexit natürlich in dieser Situation die Wirtschaft noch weiter schwächen wird. Sie streben ja eben dann ein Handelsabkommen an, das sie in diesem Jahr verhandeln wollen. Sie haben jetzt natürlich ganz schlechte Verhandlungskarten nochmal gegenüber die EU, noch schlechtere, als sie eigentlich schon hatten. Und man muss sagen, vielleicht würde der ein oder andere dann sich wünschen, dass er mit dabei wäre und vom großen Solidaritätsfonds der EU 750 Milliarden Konjunkturwiederaufbaufonds nach der Corona-Krise, der da geschnürt wurde, wo dann vor allem die Corona besonders betroffenen Länder ja auch besonders viel kriegen. Da würde ja Großbritannien dann eigentlich auch einen großen Batzen davon abbekommen. Das kriegen sie eben nicht. Vielleicht sehnt sich der eine oder andere Brexiteer dann doch wieder zurück und denkt, Mensch, wären wir doch mal schön im Schoße Europas geblieben. Jetzt müssen sie gucken, wie sie allein durch die Krise kommen, und ihre Ausgangslage verschlechtert sich allen gegenüber, auch mit anderen, mit denen sie Handelsabkommen schließen wollen, haben sie keine guten Karten. Das verhandelt sich immer aus einer Position der Stärke viel, viel besser als auch einer Position der Schwäche, und deswegen mein Bär der Woche für Großbritannien.
Gibt es noch eine Besonderheit? Ich habe nochmal geguckt, weil die Gesundheitskosten sind gestiegen, irgendwie um 30%, die staatlichen, und die haben sie irgendwie mit reingerechnet, so kommen sie auf diese minus 20. Wenn du das wieder abziehen würdest, wie das andere Länder gemacht haben, kämst du nur bis minus 16, wäre trotzdem schlimm genug, aber dann wäre sie nicht ganz die schlechtesten. Aber Großbritannien ist wirklich eine Katastrophe, wie du gesagt hast, ja. Ja, so. Dann komme ich zu meinem Bär der Woche, auch eine Katastrophe. Und zwar mein Bär der Woche geht an einen Aktienfonds. Wir haben ihn neulich schon mal ganz kurz angerissen. Mhm. Und zwar geht es um den Dirk Müller Premium Aktienfonds.
Premium.
Also wenn dann Premium, weil sonst Premium. Und der hat jetzt seit dem DAX-Tief Mitte März 6% verloren. Also seit dem DAX-Tief Mitte März hat er 6% verloren. Und wenn man jetzt überlegt, damals, wir erinnern uns, Dirk Müller hat ja damals, ist ja als Crash-Guru überall hin und her gereicht worden, und wer dann auf Mr. DAX gehört hat und gesagt hat, Mensch, dieser Typ, und damals stand der Fonds relativ gut, da stand er nämlich bei 102, also er war relativ gut durch diese Corona-Krise bis dahin gekommen, wer ihm dann das Geld gegeben hat, der hat jetzt 6% verloren, beziehungsweise wenn er sogar noch einen Ausgabeaufschlag bezahlt hat, der 4% beträgt, wenn man es normal kauft, den Fonds, hat er sogar 10% verloren. Also wer im Tief eingestiegen ist und ihm gefolgt ist, 10%. Und dann habe ich mir mal angeguckt, seit Auflage des Fonds, das ist ja 2015, das war im April, ist er zu 100 Euro gekommen, und jetzt ist er immer noch bei 94. Wer seither diesen Fonds gekauft hat, hat nicht einen Cent gemacht. Und er liegt sogar nach 6% hinten. Und wenn man jetzt sogar noch den Ausgabeaufschlag dazu bringt, auch 10% hinten. Also ich frage mich, was dieser Fonds, er sagt ja immer, er würde aussichtsreiche Aktien nehmen, und auf der anderen Seite würde er so eine Absicherungsstrategie machen, und die würde sich dann auszahlen, wenn es runtergeht. Das hat sie jetzt immerhin einmal gemacht im März, aber so richtig, also ich kann diese Strategie nicht richtig nachvollziehen. Die einzige Strategie, die ich sehen kann, ist, dass er richtig kräftig Gebühren verlangt. Mittlerweile ist der Fonds 590 Millionen Euro schwer, und er hat eine Gebühr von 1,6%. Die kriegt er jetzt nicht vollständig. Da geht ein Teil an den Vertrieb und ein Teil geht an Kosten für die Fondsadministration und so weiter. Aber der verdient damit richtig, also 12 Millionen Gebühren, die dann irgendwie verteilt werden unter den Parteien. Und für diese Leistung, dieses pro Jahr 12 Millionen zu ver-, ist wirklich, ich kann den Sinn dieses Fonds immer noch nicht erkennen. Und er hat ja neulich mal ein Interview gegeben, hat gesagt, naja, wir sind noch mit angezogener Handbremse und wir rechnen damit, dass nochmal der Crash nochmal kommt. Und wenn der Crash dann aber dann frei ist, dann lassen wir diese Absicherung weg und dann segeln wir mit voller Kraft voraus und dann können wir das machen, weil wir eben so gut dastehen. Aber ich weiß nicht, was er unter gut dastehen versteht. Auf jeden Fall ist es für mich ein Fonds, den meines Erachtens keiner braucht. Und deswegen ist es mein Bär der Woche, der Dirk Müller Premium Aktienfonds.
Sehr schön. Das freut mich ja besonders, wenn der Bär hier in der Runde für einen Crash-Propheten einen Bären vergibt, ja.
Ich sage ja immer Crash-Prophetie oder Crash, da gibt es ja auch ein tolles Video vom Chapitz, der hat ja auch ein Video gemacht, das mit über Crash-Propheten geht's oder so relativ ausführlich. Und da habe ich auch ganz klar gesagt, dass man mit Crash-Prophetie ist keine Anlagestrategie. Das muss man nochmal ganz klar sagen, weil das bringt nichts. Man
der
muss,
Einzige, der mit Crash-Prophetie Geld verdient, ist der Crash-Prophet.
Das so ist muss man es. Mal so. Festhalten. Also man muss sich überlegen, hat er irgendwie einen Punkt, hat er in irgendeiner Sache recht? Und da würde ich ja sagen, in vielen Punkten haben die Crash-Propheten durchaus recht. Aber dann muss ich mir überlegen, wie stelle ich mein Portfolio so ein, dass, wenn diese Sache, die der Crash-Prophet sagt, eintritt, dass ich dann nicht komplett plus minus, also dass ich nicht komplett mein Vermögen verliere. So, und deswegen bin ich ja ein großer Anhänger von Gold, deswegen bin ich auch ein großer Anhänger von Bitcoin. Aber ich würde nicht, also wenn man jetzt nur in Gold und nur in Bitcoin und nur solche, das ist keine Strategie. Und deswegen sage ich ja immer ein ausgewogenes Portfolio mit der Idee, was passiert, wenn. Und dann kann ich mir das vorstellen und dann erhandeln und deswegen.
Vor allem ist ja, weil der Crash-Prophet ja dann, wenn der mag ja, natürlich kommen Crashs immer wieder und das ist ja, das darf man, muss man von Anfang an mit ein und deswegen finde ich es ja so gut für all die eingestiegen sind, vielleicht Anfang des Jahres mit unserem Einsteiger-Podcast 85, ja, und dann gleich mal diesen Corona-Crash am eigenen Leibe erfahren. Sowas kann man gar nicht früh genug erfahren, dass es Crashs gibt. Die gibt es immer öfter in letzter Zeit. Die Abstände der großen Crashs werden immer kürzer. Früher gab es das mal irgendwie einmal im Jahrhundert oder alle Generationen mal. Ja, mein erster war 87 und dann die große Bubble, die geplatzt ist, dann nach 2000 und so weiter. Aber seitdem sind die Einschläge immer näher zusammengerückt und so. Und deswegen, die Crash-Erfahrung ist ganz wichtig. Die gibt es, ja. Und natürlich kann man immer als Crash-Prophet davor warnen, weil es ein sicheres Geschäft. Der nächste Crash kommt bestimmt. Aber die Frage ist ja immer, was verpasst du bis dahin, ja, wenn du nicht dabei bist und immer noch auf den Crash wartest, ja. Das ist die eine Frage. Und das andere ist ja dann, wenn so ein Crash kommt, dann sagt ja immer der Crash-Prophet, es wird ja alles noch viel schlimmer, ja, das ist ja erst der Anfang, das sind ja die Geschichten, die wir im März gehört haben, ja, und jetzt als nächstes platzt dann das Bankensystem und der Finanzkollaps und dann platzt der Euro und was, dann platzt ja alles und so weiter und dann, ja, der Crash-Prophet ist ja immer schlecht darin, dann die Crash-Chance auch zu nutzen und einzusteigen und deswegen ist man als Anleger eigentlich gut beraten, solche Zeiten auszusitzen, am besten mit einem ETF-Sparplan, dann sogar nochmal günstig automatisiert nachzukaufen, wenn man psychologisch vielleicht eher Angst hat, da jetzt aktiv einzusteigen, dann macht es einem, erledigt das der ETF-Sparplan für einen und dann ist man gut dabei und dann ist man eben auch wieder nach oben mit dabei. Der DAX hat ja seit 8.200 Punkten, seitdem der Dirk Müller Fonds Minus gemacht hat, hier kräftig auf 13.000 Punkte zugelegt. Ja, heute sind wir wieder bei 13.000 Punkten und das ist ein Plus von prozentual, ja, wie haben wir denn da, 60%? Schlagen wir ungefähr.
Sogar mehr. Mehr als. Das sind 63% ungefähr. Ja, das ist echt nicht
Wahnsinn,
schlecht.
Ne?
Aber es gibt auch, wenn man das Schöne ist, ja, wenn man in Deutschland sich jetzt anguckt, es scheinen ja jetzt, die Zeiten scheinen sich ja geändert zu haben. Und diese Crash-Propheten scheinen ja auch nicht mehr den Anklang zu haben. Wenn man die Spiegel-Bestsellerliste anguckt, gibt es unter den Top 20 kein einziges Crash-Buch mehr. So hat man eher so Lebensbücher, wie werde ich irgendwie besseres Leben und wie finde ich Sinn im Leben und so weiter. Und wenn man sich anguckt, was Friedrich und Weig, Marc Friedrich, haben wir hier im Podcast gehabt, das ist ja auch einer der Crash-Propheten, die arbeiten an einem neuen Buch, habe ich jetzt gesehen. Und das Buch heißt Die größte Chance aller Zeiten. Nach dem größten Crash aller Zeiten kommt die größte Chance aller Zeiten. Und man merkt, dass einfach sich so ein bisschen das gedreht hat und die Leute gar nicht mehr so geil sind auf Crash-Bücher, weil sie jetzt angefangen haben, Aktien zu kaufen. Und wer Aktien kauft, will ja nicht irgendwie hören, dass er ein Idiot ist und dann der Crash bevorsteht. Wer keine Aktien hat, der findet das super. Der sagt, oh, habe ich mich bestätigt gefühlt. Der Crash kommt ja sowieso. Gut, dass ich keine Aktien habe. Und je mehr Leute Aktien haben, desto weniger finden diese Crash-Propheten Anklang. Und insofern sieht man schon so ein bisschen in Deutschland, anhand dieser Bestsellerliste sieht man so ein bisschen die
Mentalität. Das ist ja auch immer ein
Sentiment.
Das habe ich ja auch immer die ganzen Podcast-Monate über gesagt, dass solange die Crash-Bücher so gefragt sind, das waren sie eben in der Vergangenheit,
gibt's keinen Crash.
Braucht man sich eben keine Sorgen machen.
Aber jetzt
gab es natürlich dann trotzdem einen Crash, aber das ist langfristig, dass es keine Übertreibung gibt am Markt, ja, wie wir sie im Jahr 2000 hatten. Da hat kein Mensch mehr irgendwas vom Crash wissen wollen, dass es sowas überhaupt noch gibt. Da sprach man von einer neuen Zeit, wo keine Ahnung, es keine Inflation mehr gibt und wir einfach nur noch wachsen mit der Internetökonomie, wo alles anders ist. Und ja, solche Sprüche wurden dann natürlich auch eines Besseren belehrt. Und deswegen sind das immer gute Kontraindikatoren und dann Sentiment Aktionär, der guckt ja dann eben, wie ist so die Gesamtstimmung und wenn die Gesamtstimmung eher tendenziell noch negativ ist, dann gibt es ja immer noch viele, die potenziell morgen, übermorgen, in den nächsten Jahren noch Aktien kaufen können, dann kann man gut irgendwie langfristig in den Markt einsteigen. Irgendwann ist mal die Euphorie am größten und dann platzen die Blasen wirklich. Und dann gibt es auch nachhaltige
Bärenmärkte. Die größte Chance aller Zeiten rauskommt, das ist im Herbst,
dann kommt vielleicht wenn dann die Bestsellerliste, die Top 5 Liste, der wieder voll ist von wie werde ich reich werden mit Holger Czapitz in 10 Minuten, noch reicher, die Milliardärsformel, die Billionärsformel, wenn das die Bestsellerlisten bestimmt, dann merkt man schon, dass wieder die Euphorie und die Gier überhand nimmt. Und ja, und dann muss man ein bisschen vorsichtiger werden. Aber dann ist auch so eine Hosse nährt die Hosse. Das kann dann auch mal nochmal Jahre gehen. Also und jetzt steigen gerade viele ein, viele Neuanleger, die über die Neo-Broker dazukommen. Herzlich willkommen. Aber das auch immer im Hinterkopf haben, die Börse ist keine Einbahnstraße.
Und es gibt nicht einfach so Verdoppler in kurzer Zeit, sondern...
Das gibt's natürlich.
Gibt's natürlich,
ja, aber das ist nicht die
Standard
Regel.
Regel ist, dass man pro Jahr 6,5% Nachsteuern machen kann. So, Punkt.
Aber man kann auch...
mit Einzelaktien kann man auch mehr machen,
und
klar, man kann
aber auch immer weniger machen. Standard, wir sagen es nochmal, unser Mantra.
Wollen wir singen?
Standardanlage, ETF-Sparplan, entweder mit einem MSCI, ACWI oder einem FTSE All World.
Komm,
oder
wir wollen unser Thema noch haben.
Also, da und dann ein bisschen Salz in der Suppe mit potenziellen 10-Baggern und 20-Baggern. Ja? Und
Folge da bleibt man dann 85 dabei. Kann man da hören, wenn man nochmal das wissen will. Oder aber demnächst den Moritz Seifert Podcast Teil 2.
Genau.
Da gibt es sozusagen, sagt der Jamie, genau das Gleiche.
Wie werde ich reich?
Wie werde ich reich?
Ja, Körper, Geist und Seele und möglicherweise auch im Säckel.
Ja. Schön, im Säckel.
So. Ich glaube, der Moritz Seifert hat es dann auch ein bisschen detaillierter beschrieben, was er unter reich werden. Also er sagt, ja, ich würde mir gerne ein Haus leisten können.
Und ein Boot.
Und mietfrei leben und vielleicht noch ein Boot dazu. Das ist für ihn reich.
Ein 26-Jähriger, der jetzt schon von einem Haus, ich meine, welcher 26? Daran sieht man schon, dass die Mentalität, dass er dieses Jungdasein, dass er so jung gar nicht ist, dass er schon mental eigentlich
ist schon mental ein alter, Sack, weiser
genau.
Mann, ja.
Und uns sagt er immer, das werden wir. Das
ist, zum Chapitz, ja. Der hier immer noch mit seinem T-Shirt sitzt. Ja,
ja, heute ist Champions League. Das ist das größte Spiel aller Zeiten.
Nein, das größte Spiel aller Zeiten ist möglicherweise das Champions League-Finale gegen den FC Bayern. Dann treffen wir beide aufeinander.
Das wäre gut.
So, das
ist gespannt. Aber da müssen spannend, wir erstmal die...
Aber ich meine, FC Bayern 8:2 gegen Barcelona. Da bist du eh im Olymp. Ja?
Bist du? Okay, gut. Wenn du im Olymp bist, ich fand.
Gut. Aber wir sollen ja nicht über Fußball reden, ja?
Stimmt.
So, deswegen reden
gegen
wir
Madrid
weiter.
Den Sieg fand ich auch nicht so schlecht. Da haben wir gut gespielt. Ich war gespannt heute gegen Paris. Und ja, wenn die Leute hören, wissen sie ja morgen, dann wissen ja schon alle, was passiert ist. Insofern ist es, brauchen wir uns ja nicht weiter drüber.
Brauchen wir uns nicht weiter zu. Genau.
Kommen wir zum Thema.
Zum Thema. Wir haben noch ein Thema. Ja. Ja, und da geht es auch über. Ja, große Geschichten am Aktienmarkt.
Große oder? Geschichten, ja? Die möglicherweise am Mittwoch wird die ja möglicherweise noch größer, die Geschichte.
Möglicherweise.
Ja.
Es geht um den, wenn wir gerade hier in der Fußballsprache sind, den potenziellen Erstliga-Aufsteiger. Denn wir wissen ja, gibt es ja eine Betrugsfirma im DAX, die jetzt endlich rausgeschmissen wird. Das ist Wirecard. Das hat lange gedauert, aber die deutsche Börse hat jetzt ihr Regelwerk geändert und schmeißt jetzt Wirecard vor der Frist raus. Und künftig werden da auch insolvente Unternehmen dann früher im Rahmen eines Fast Exits dann rausgeschmissen. Das ist gut so, gut wichtig, diese Regeländerung. Und wenn einer absteigt, steigt ein anderer auf. Und das ist nach den bisherigen Kriterien allerhöchster Voraussicht nach Delivery Hero. Und dann wäre das zweite Unternehmen aus Berlin im DAX nach Deutsche Wohnen, die vor kurzem aufgestiegen sind. Delivery Hero ist ein Plattformanbieter, ein Lieferdienstanbieter. Der deutsche Name war ja Lieferheld. Dieses Deutschlandgeschäft hat man aber gar nicht mehr. Also Delivery Hero wäre dann ein DAX-Unternehmen, das in Deutschland gar nicht mehr geschäftlich aktiv ist.
Das wäre der erste DAX-Konzern ohne Deutschlandgeschäft. Das kann man mal so sagen. Ja, außer die haben eine Zentrale, fahre ich jeden Tag dran vorbei, da in der Oranienburg. Ja, schön.
Ja gut, aber das ist ja nicht zwingend notwendig, sondern
es geht darum. Nein, die Regularien sehen das nicht vor. Das
sehen das nicht vor, genau. Ja. Dieses Deutschlandgeschäft von Lieferheld, Pizza.de und Foodora waren die deutschen Marken. Das haben sie dann an den niederländischen Konkurrenten Takeaway verkauft, der auch hier aggressiv auf dem Markt war. Und die beiden haben sich ja lange dann einen aggressiven Konkurrenzkampf geliefert und haben dann halt gemerkt, okay, im Prinzip, der Markt ist eigentlich nur groß genug für einen. Und diesen Trend sieht man ja überall auf der Welt. Da werden dann Märkte dann doch immer wieder aufgeteilt und irgendwie ein stärkerer siegt dann in einem Markt und der andere zieht sich zurück, übernimmt mal oft das Geschäft des anderen. Und nur so ist dann möglicherweise dieses Geschäft einigermaßen interessant. Es ist ein Lieferdienst, ein Restaurantlieferdienst, der eben keine eigenen Speisen oder dergleichen liefert, sondern eben ausliefert für Restaurants, die keine eigene Lieferung haben. Ein super Service für ein Restaurant. Das zahlt dann eben die entsprechenden Gebühren für Werbung, Internetmarketing, für die App und so weiter fort und auch für die Lieferung. Und dann kannst du halt bei deinem Lieblingsvietnamesen und Italiener bestellen und dann wird dir das nach Hause gebracht weltweit. Delivery Hero ist jetzt jetzt vor allem seinem Rückzug in Europa, aber auch in Kanada haben sie sich zurückgezogen, in anderen Märkten sind fokussiert momentan vor allem auf Asien und außer China. China ist ihnen auch zu stark, da wagen sie sich nicht rein. Das sind ja die ganz großen chinesischen Internetkonzerne, wo man da auch keine Chance hat. Aber sie sind in Asien aktiv, zuletzt in Korea haben sie zugekauft, haben jetzt Japan im Visier und sie sind ein absolut wachstumsstarkes Unternehmen. Sie haben 2018 einen Umsatz von 665 Millionen erwirtschaftet. 2019 waren es dann schon 1,2 Milliarden. Und in diesem Jahr, da haben sie jetzt gerade die Umsatzprognose erhöht, da werden es, wo ist denn die Zahl? Mein Zahlensalat hier, ich glaube
2,6 bis 2,9 Milliarden,
genau,
glaube ich.
Genau, 2,6 bis 2,8 Milliarden, ja. Sie sind auch eben ein Corona-Gewinner und profitieren natürlich von dem Trend zum Essen zu Hause. Ja. Delivery Hero profitiert eben davon, dass die Leute im Homeoffice sind, dass die Leute nicht mehr in der Kantine oder im Restaurant essen, sondern eben zu Hause essen und deswegen sind sie ein absoluter Corona-Gewinner auch. Das hat natürlich dann auch den Aktienkurs getrieben. Die Aktie ist vom Corona-Tief im März bei rund 50 Euro, jetzt auf über 100 Euro gestiegen. Und ja, Aktionäre und auch Analysten sehen weiteres Kurspotenzial für diese Aktie
Das ist auch zwischenzeitlich mal aus dem Hause Rocket Internet.
Ja, das wäre auch noch wichtig. Ja, das ist das ja ein Erfolgsstempel.
Alter, du bist das klingt doch nicht so optimistisch. Du bist jetzt hier der Bulle, der sagt, ey, das ist ein geiles Unternehmen, das wächst wie Sau und das ist ein toller DAX-Kandidat. Und demnächst haben wir das nicht nur zu 100 Euro, sondern 200 Euro und dann, weiß ich nicht.
Die sind jetzt schon 20 Milliarden schwer. Ja? Das ist natürlich dann auch schon viel, viel eingepreist, muss man sagen. Und,
das ist so pessimistisch. Ich bin hier der Bär. Ja, ich komme jetzt hier gleich und sage, Alter,
kommt doch gleich um die Ecke. Ich sage jetzt mal, als Analysten sagen, Credit Suisse sagt 123 Euro ist ein Kursziel, Outperform. Deutsche Bank hat auf 120 Euro hochgestuft. 13 Analysten raten zum Kauf. Also da ist schon noch ein bisschen was drin. Und ich finde vor allem, dass und die Diskussion ist ja groß, weil es ein defizitäres Unternehmen. Darauf wird sicherlich der Kollege Chap gleich ausführlich eingehen. Ja, ist, das ist ich dann kann nicht in den DAX gehört in die erste Liga.
So
aber
sieht's
ich
aus.
Meine, wir brauchen Helden auch in der ersten Linie. Wir brauchen die neuen digitalen Geschäftsmodelle, auch in diesem langweiligen DAX, der bisher aus diesen ganzen alten Industrien, der siechenden Automobilindustrie, den Banken und die ganzen Absteiger, die wir zuletzt hatten,
ThyssenKrupp,
Lufthansa, ja nur eine Bank, ja genau. und wir brauchen hier einfach frischen Wind, auch in der Oberliga, auch in der ersten Liga und deswegen Helden für neue Helden für den DAX.
Ein bisschen optimistischer hier. Und, also.
Ja, ist doch wunderbar optimistisch. Hallo. Ich meine, und Niklas Östberg ist ein toller Chef.
Immer im T-Shirt. Immer im T-Shirt und man kann ihn immer ansprechen.
40 Jahre gebürtiger Schwede, war schon in der Langlauf-Nationalmannschaft. Ja.
Auch gerne mal im Homeoffice in Zürich. Ja. Und dann machen wir einfach mal einen Videocall und dann machen wir einfach mal so. Und toller Typ, wunderbar.
So cool,
der
Chef ist
prima. Ja. Hat alles schon.
Ist natürlich der coolste mit seinen Instagram.
Überhaupt nicht. Habe ich überhaupt nicht gesagt.
Okay, die Gegenrede
kommt von mir. Also, du hast ja schon gesagt, wen die ersetzen wollen. Du hast auch gesagt, wo die Geschäft machen. Also muss ja sagen, da kommt wird ein Unternehmen, was fernab Deutschlands Geschäfte gemacht wird, wird rausgenommen und es kommt ein anderes Unternehmen rein, was fernab Deutschlands Geschäfte gemacht wird rein. Alleine schon diese Parallele finde ich, finde ich ein bisschen problematisch. Also, dass du halt mit Wirecard einen rausnimmst, die ja gerade das Asiengeschäft hatten, wo sie immer gesagt haben, da wachsen wir stark und da passiert was. Und jetzt hören wir diese Geschichte wieder. Das ist das Erste, was mich so ein bisschen skeptisch macht. Dann denke ich mir, einfach eine Internetplattform mit ein paar Pizzaboten, das soll jetzt ein DAX-Konzern sein und soll dann irgendwie in einer Liga mit Siemens, SAP sein. Also ich muss sagen, das widerstrebt mir auch. Ich finde, nur weil da jetzt mal ein bisschen Fantasie reingepustet worden ist und weil der Schwede eine gute Figur macht und allen Investoren erzählt, dass er Wachstum ist, schön und gut. Aber du hast ja das Wachstum angesprochen. Wir haben Verdopplung der Orderzahlen jetzt gesehen im zweiten Quartal gegenüber Vorquartal und in Asien sogar 166%. Aber wenn ich mir angucke, wie die Verluste wachsen, dann muss ich sagen, das wächst halt auch sehr stark. Der Cash-Burn, also wie viel Cash man verbrennt, im ersten Halbjahr sind 500 Milliarden verbrannt worden. Und fürs Gesamtjahr will man 600 Milliarden nur verbrennen. Dann muss man also im zweiten Halbjahr sich sehr zurückhalten. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber das will man. Immerhin hat man 2,4 Milliarden Cash. Insofern ist man jetzt nicht, läuft man nicht Gefahr, pleite zu gehen. Das Zweite, was ist, durch diese ganzen Übernahmen, die man jetzt macht und gemacht hat, hat man so eine, weiß ich nicht, nochmal 770 Millionen an sogenannten Goodwill. Das sind so, du übernimmst ein Unternehmen und du musst ja mehr zahlen, als das Unternehmen Buchwerte hat, also weiß ich nicht, Immobilien oder sonstige Sachen. Du übernimmst ja was, du musst immer einen wahnsinnigen Aufschlag zahlen. Auch in Südkorea hat man das jetzt gemacht. Da hat man den Konkurrenten ja aufgekauft. Da hat man auch einen Wahnsinn, ich glaube 4 Milliarden hat man dafür bezahlt. Und der Laden ist ja im Buchwert vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen was wert. Und dann muss man das als Goodwill verkraften. Und wenn man irgendwann feststellt, man hat zu viel bezahlt, muss man das alles abschreiben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Unternehmen, was 2018 schon profitabel werden wollte und das jetzt einfach mal so zurückgenommen hat, weder 2020 noch 2021 noch vielleicht frühestens 2022 profitabel werden muss. Und wenn man dann noch guckt und dann ist die DAX-Aufnahme, falls die überhaupt kommt, ESG-Kriterien ist immer eine wichtige Sache. Da geht es um Environment, Social und Governance. Ich meine, die fahren ja wenigstens mit dem Fahrrad die ganzen Ausführungen. Ich weiß nicht, ob die in Südkorea auch mit dem Fahrrad fahren oder mit so stinkenden Autos die Pizzen ausfahren. Das weiß ich jetzt nicht. Aber von den ökologischen Sachen will ich jetzt mal absehen. Aber sozial, die machen ihr Geschäft auf Kosten von den Mitarbeitern, die Hungerlöhne hinnehmen müssen. Und wenn du so ein App-Fahrer bist, wenn du die siehst, siehst du in Berlin auch, das sind jetzt nicht die von denen, das haben sie ja verkauft. Aber das ist einfach, das sind wirklich so App-Fahrer, die wahnsinnig zu Hungerlöhnen schuften müssen. Und dann hast du noch die Wirte, die irgendwie 30% der Kohle abgeben müssen. Und du hast ja schon gesagt, das Geschäft funktioniert nur, wenn du ein Monopolist bist. Also wird ja immer so gemacht, dann bist du Monopolist und dann kannst du A, den Mitarbeitern die Hungerlöhne diktieren und kannst B, den Restaurants sagen, hey, ihr müsst jetzt leider nicht nur 20% an uns zahlen, sondern 30. So ist es passiert in Deutschland, als sie das Geschäft verkauft haben an die Konkurrenz. Da war es 20 und jetzt 30. Und das ist halt, ich meine, ein Unternehmen, was nur deswegen irgendwann mal vielleicht Gewinne macht, von dem wir nicht wissen, wann es das macht, weil es Hungerlöhne nimmt. Und das Zweite, das nächste Kriterium, Governance, das ist ein Vorstand, das sind zwei Vorstände, und es sind nur 6 Aufsichtsratsmitglieder. Und das für einen DAX-Konzern, 2 Vorstände und 6 Aufsichtsratsmitglieder, da eine richtige Governance hinzubekommen, habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll. Und wenn ich gerade jetzt Wirecard rausgenommen habe, wo ich ein Governance-Problem hatte, weil da keiner richtig beaufsichtigt hat und so weiter, und dann nehme ich so einen Laden, wo ich nicht so richtig weiß, wie läuft denn das da, finde ich echt problematisch. Und deswegen denke ich, das wäre völlig der falsche DAX-Kandidat und ich kann nur hoffen, dass man Symrise nimmt und nicht Delivery Hero. Und auch die Aktie, die jetzt bei über 100, 103 steht sie, glaube ich, kann mir vorstellen, die wird wahrscheinlich nochmal, wenn der Deal in Südkorea durchgeht, der ist ja noch nicht bestätigt, der wird jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich bestätigt, wird die Aktie wahrscheinlich nochmal auf 110 steigen, aber die ist nicht 110 wert. Ich würde dir anbieten, jetzt vom jetzigen Kurs steht sie zum Jahresende niedriger als heute. Ich würde sagen, die ist 70 Euro vielleicht wert und dann noch eine kleine DAX-Prämie obendrauf. Und dann würde ich sagen, das, was sie jetzt hat, das ist völlig ausreichend.
Ich nehme die Wette an hiermit.
Ich nehme die Wette an. Sehr gut.
Man muss natürlich sagen, es gibt ja diesen DAX-Makel, dass man das leider in letzter Zeit auch gesehen hat.
Der Fluch des DAX-Aufsteigers.
Weil natürlich viel Spekulation, dass man aufsteigt, den DAX natürlich auch die Aktie vorher getrieben hat und sich dann entsprechend auch schon viele Fondsmanager und so weiter eindecken. In der Spekulation, dass noch mehr dann sich eindecken müssen, weil natürlich auch ETFs und dergleichen dann die Aktie kaufen müssen. Aber vieles ist dann vorweggenommen, muss man ganz ehrlich so sagen. Deswegen kann es auch immer wieder Rücksetzer geben und das gab es bei vielen DAX-Kandidaten, gab es dann erstmal doch. Aber trotzdem würde ich die Wette annehmen und ich glaube einfach, das Geschäftsmodell ist, und immer diese Rede von Ausbeutern, okay, dann ist auch die Deutsche Post ein Ausbeuterunternehmen, weil die zahlen
die zahlen mehr. Geld. Die zahlen mehr. Ja, also wenn du bei der Deutschen Post arbeitest, zahlst du mehr. Wenn du bei GLS arbeitest, dann hast du so Russen, die kein Deutsch können und so weiter. Das kennst du ja selbst, wer bei dir an der Tür klingelt und das Paket bringt.
Aber das wird sich auch alles, ich meine, das ist ein Anbieter von Arbeitsplätzen, ja, der Arbeitsplätze schafft und offenbar gibt es dafür auch eine Nachfrage und er schafft vor allem in erster Linie dann mal Arbeitsplätze und er bringt eben auch den Restaurants einen Mehrwert und natürlich ist er ein Monopolist in dieser engen Nische des Lieferdienstes, aber jedes Restaurant kann ja weiterhin selber sein Essen ausliefern, kann selber sich eine Webseite aufbauen und ist nicht auf den angewiesen und kann auch sagen, wir kochen nur im Restaurant, aber es hat sich eben in der Krise gezeigt, wie gut es ist, wenn man hier einen zweiten Fuß hat und alle anderen gucken auch, dass sie zu ihren Rechten kommen, sind gewerkschaftlich und so weiter.
Ja, es gab ja schon Demonstrationen in Brasilien gegen die, es gab in anderen
Lateinamerika. Es gab es überall, es gibt bei Amazon Demonstrationen, es gibt eigentlich und es gibt auch in DAX-Betrieben gibt es Streiks und Demonstrationen von Arbeitnehmern.
Da wird nie zu solchen Bedingungen die Leute angestellt. Du wirst bei der Deutschen Post kein Postangestellten zu diesen Konditionen.
Ist ja auch in Deutschland. Ist es ja auch in Deutschland. So. Und trotzdem bietet es ja auch Jobs für ganz flexible Jobs für Studenten und dergleichen. Das ist ja meistens auch kein Job, den man als Haupterwerb macht. Und dann sind ja viele Nebenjobs, die sich was dazu verdienen auf 450-Euro-Basis. Und das ist ja, und viele machen das bestimmt auch gerne. Also ich meine, es wird ja keiner dazu geprügelt, ja, sondern das ist einfach ein Angebot von zusätzlichen Arbeits- und du hast einen freieren Job, wenn du hier ausliefern kannst. Also das ist... In der Gastronomie wird dann auch nicht mehr verdient vielfach und das würde ich jetzt nicht so, ob du jetzt dann irgendwo in der Großküche schnippelst oder Essen ausfährst, das ist dann jedem selber überlassen. Also von daher, das so zu verteufeln, würde ich nicht tun und ich finde, das ist ein Geschäftsmodell, das Zukunft hat und die Gewinnschwelle, die kann man natürlich da auch relativ, das lebt von Skalierungseffekten, das lebt von der Größe. Und wenn man dann einfach...
Es liegt vom Monopol. Größe, das wird nur, wenn es Monopol wird, kann es jemals Gewinn machen. Oder du schaffst es, die Mitarbeiter wegzukriegen, weil du irgendwie automatisch mit einer Drohne auslieferst. Das ist die zweite
das
Idee.
Das ist die Vision der
Zukunft. Also wenn du die Arbeitskräfte auch noch wegkriegst, dann geht das.
Uber Eats und dann hast du keine ESG-Probleme mehr. Ja, das ist wäre ja... Also nein, aber das ist, wie gesagt, andere haben auch Taxifahrer und Überfahrer und so weiter und so fort. Und
aber wie natürlich viele Prozent der Angestellten sind das, die in diesen prekären Verhältnissen sind, in denen zwei Drittel der Angestellten sogar noch mehr. Und wenn das hast, und das willst du in einem DAX kommen, in einem DAX haben, wo du einen Stempel drauf kriegst, Standardindex? Nee. Also beim besten Willen, das möchte ich nicht haben und das kann nicht sein, dass es passiert. Aber wir werden es am Mittwoch wissen.
Also jetzt zeigen,
und wir werden sehen dann, was die Aktie
Zeitungsausträger,
macht.
Ja, gibt es heute nicht mehr so viele. Die haben auch kein großes Geld verdient, ja. Wenn wir hier
die kriegen mal Mindestlohn, lieber Dietmar. Und ich wette mit dir, dass der Ausfahrer von den Essensdingern keinen Mindestlohn bekommt.
Ich wette mit dir,
bekommt.
Dass die auch dann sich, dass die nach den gängigen gesetzlichen Regelungen bezahlt werden. So. Darum geht's, ja. Und der Gesetzgeber setzt die Standards, ja. Und das ist nicht die Verantwortung letztendlich in erster Linie des Unternehmens, ja.
Ja, das wird ja einfach umgangen. Das weißt du ja auch, wie das funktioniert. Das kannst du denken, wie die Arbeitszeiten dann irgendwie so festlegen, dass du sagst, so und so viel Fahrten musst du machen und dann wird keiner auf die Zeit gucken und so weiter. Egal, aber ein Unternehmen, was mit solchen Kriterien um die Welt kommt, das möchte ich nicht im DAX haben und schon gar nicht eins ersetzen, was auch zweifelhaft war, Wirecard und dann auch noch irgendwie weit Geschäfte irgendwie
miteinander zu vergleichen. Das eine war Betrugsunternehmen.
Ich brauche kein Unternehmen, was in Deutschland null Geschäft hat, brauche ich im DAX nicht.
Das ist der deutsche Aktienindex und nicht der deutsche Binnenkonjunkturindex. Ja,
ja also
alle DAX-Konzerne haben internationales Geschäft.
Ja, aber nicht 100% außerhalb Deutschlands. Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber gut.
Also unsere Wette steht und ich habe die Aktie nicht.
Sie steht bei 104 jetzt. Also und zum Jahresende ohne 104.
Ich meine, ich wette jetzt, mache diese Wette, aber ich würde es jetzt auf dem Niveau auch nicht kaufen, sage ich auch ganz ehrlich. Ja. Aber ich glaube schon, dass dieses Geschäftsmodell Zukunft hat.
Was faszinierend ist, es gibt keine Shortseller, es gibt keine Hedgefonds, die dagegen wetten. Gegen Zalando wird gewettet, gegen HelloFresh wird gewettet, aber nicht gegen Delivery Hero. Das fand ich erstaunlich, als ich da recherchiert habe, was es mit Delivery Hero auf sich hat. Und es gibt auch keine Verkaufsempfehlung von Analysten. Auch das erinnert so ein bisschen an diese gute alte Wirecard-Zeit, wo auch alle Analysten eigentlich kaufen hatten.
Eins noch zu Rocket Internet. Ich finde es immer schade, dass man dann bei solchen erfolgreichen Töchtern, die man sozusagen zur Welt bringt und die harten Geburtswehen mit aufnimmt, dann einfach so früh aussteigt und eigentlich den Run dann nicht mehr mitnimmt. Und deswegen irgendwie kommt die Rocket Internet-Aktie ja nicht, die ich hier habe, nicht irgendwie richtig in die Pötte, ja, all diese erfolgreichen Zalando, Delivery Hero, HelloFresh, wie sie alle heißen, die alle einen Wahnsinnslauf haben, da ist man alle ganz, ganz früh ausgestiegen und ist eigentlich dann nicht mehr dabei.
Schade. Immerhin ist sie jetzt bei 19, deine Rocket. War schon mal niedriger.
Bei 18.
Siehst du, also, jetzt beschwer dich mal nicht.
Nach unten ist sie jetzt etwas stabiler geworden, muss
ganz
man so sagen.
Genau. Super.
Gut. Gut,
dann haben wir die Welt umrundet. Wer uns noch schreiben möchte an wirtschaftspodcast.welt.de, wer uns 5 Sterne geben kann oder von seinen Liebesgeschichten erzählen möchte oder wer dem Chewitz noch ein paar Herzen für seinen Badehosenbild geben
will. Einer hat tatsächlich peinlich.
Was ist da peinlich dran? Was ist an diesem Bild peinlich? Defner, jetzt sag mal ehrlich. Was ist an diesem Bild peinlich?
Die Zeit ist überschritten, ja.
Gut, aber das beim nächsten. Gut.
Wir sagen einfach.
Es gibt immer 2 Leute, die haben peinlich drunter geschrieben. Dem Defner so hörige Leute. Hat der Defner gesagt? Schreibe ich peinlich drunter.
Ja, das sind halt die Leute,
die waren Defner-Freunde. Ja? Genau. Du hast immerhin 2 von denen. Gut, okay.
Trotzdem folgen sie. Also, wir sagen wie immer tschüss
und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.
Defner und Chapitz wurde Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.